Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen teil an der BG Together Aktion, die von Spielstil ins Leben gerufen worden ist. Und die Frage des Monats kam diesmal von Dominik aus der Brettspielgalaxie. Bevor wir aber sagen, was die Frage des Monats ist, möchte ich ganz gerne noch hier meinen Co-Host ins Boot holen, nämlich den allerbesten Kartenmischer auf der Welt, der liebe Ronny. Hallo Ronny.
Hallo Ingo. Vielleicht leicht übertrieben, aber zumindest kann ich mit zwei Händen die Karten so ineinander mischen, was die meisten nicht hinkriegen.
Also ja, genau. Da scheitere ich auch immer dran. Da bin ich schon seit Jahren neidisch drauf.
Ja, dann erzähl mal, was für ein Thema haben wir denn da bekommen als erstes Thema unserer BG Together Teilnahme?
Unser Thema heute ist FOMO.
FOMO, Fear of Missing Out.
Richtig. Was ist denn Fear of Missing Out überhaupt?
Ja, das bedeutet im Grunde, dass man sich etwas besorgt, etwas kauft, aus dem Grund, dass man Angst hat, es später nicht zu bekommen. Das heißt, vor allem halt so Sachen wie bei Kickstarter, das ist sehr häufig der Fall, dass man dort dann Erweiterungen und irgendwie die Kickstarter-Version deswegen kauft oder die Deluxe Edition deswegen kauft, weil man Angst hat, dass man nachher, wenn sie dann rauskommt, das nicht mehr bekommen könnte oder nur noch sehr schwierig und sehr teuer bekommen könnte und deswegen jetzt lieber gleich All-In geht, anstatt vernünftig zu sein und sich vielleicht erstmal das Ganze anzugucken, Probe zu spielen und dann zu kaufen. Wir haben zu dem Thema auch ein paar Fragen dazu bekommen, die wir jetzt auch gerne mal beantworten wollen. Und zwar, die erste Frage ist direkt, wie stark sind wir selbst denn von FOMO betroffen? Ingo, würdest du sagen, dass du ein FOMO-Problem hast?
Ja. Das ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Möglicherweise habe ich manchmal ein FOMO-Problem. Ja.
Das würde ich auch so sehen.
Das würdest du auch so sehen.
Dass du ein Problem hast, natürlich.
Warum würdest du das so sehen?
Na, ich meine, letztendlich haben wir das natürlich beide irgendwie. Also, aber auf verschiedene Arten würde ich das sagen. Also bei mir ist es zum Beispiel das typische Kickstarter-Problem. Ich bin bei relativ, weil ich glaube, es gibt einige Leute, die deutlich mehr bei Kickstarter fördern als ich, aber ich bin bei relativ vielen Projekten dabei. Und in den meisten Fällen bin ich dann auch beim All-In dabei. Mhm. Einfach deswegen, weil ich dann mir denke, ja, wenn das Spiel mir gefällt und ich im Nachhinein dann denke, oh, es wäre eigentlich auch cool mit den Promo-Komponenten, mit den Deluxe-Ausstattungen, mit der einen Erweiterung, die so toll sein soll, dann würde ich mich halt ärgern, wenn ich sie nicht habe. Und deswegen bin ich da halt schon sehr FOMO-belastet und gehe dann meistens eher All-In. Mein Gefühl bei dir ist wiederum, dass du da nicht so intensiv belastet bist, aber bei dir ist es zum Beispiel so, wenn interessante Spiele angekündigt werden, dann habe ich das Gefühl, dauert es halt nicht lange, dass sie bei dir auf der Vorbestellliste gelandet sind und du hast sie schon gekauft, bevor sie auch nur ansatzweise im Regal landen.
Ja, das kann schon mal passieren, genau. Also was Crowdfunding-Projekte angeht, ja, gebe ich dir recht, das kenne ich auch. Ich habe mich da allerdings in den letzten 2-3 Jahren immer weiter so ein bisschen von entfernt. Also als das so anfing bei mir 2016/17, da war das schon intensiver. Aber ja, man kennt das ja von diesen Simon-Kampagnen, die immer auch die begehrten Stretch-Gold-Box beinhalten, die es später niemals zu kaufen gibt. Ansonsten die ganzen Grundspiele und die ganzen Erweiterungen kommen inzwischen eigentlich alle auch nach und nach irgendwo bei Asmodee in der Regel raus. Aber diese Stretch-Gold-Boxen, die sind immer so der heilige Gral. Ja, also da die sieht man auch im Flohmarkt auf Facebook oder so für, weiß ich nicht, wie viele Leute dafür ausgeben. Ja, 100, 200 Euro für diese Stretch-Gold-Box. Ja. Ja, und natürlich führt das dazu, dass man dann am Anfang gerade vor ein paar Jahren immer gesagt hat, oh, das musst du jetzt kaufen, weil du kommst da nie wieder dran. Auch wenn dann die furchtbare Wahrheit ist, dass man das Spiel an sich gar nicht so oft spielt, dass man später die ganzen Stretch Goals, die ganzen Zusatzerweiterungen, Zusatzkampagnen mit reinnimmt. Und eigentlich liegt die Box da nur rum. Ja, aber gut, das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis man das mal irgendwann verstanden hat.
Wobei ich sagen muss, dass du ja ganz vorbildlich nach unserem letzten Podcast bist du ja noch in ein Projekt eingestiegen, allerdings nicht All-In, ne? Da warst du ja sehr brav.
Nein, da war ich sehr brav, ja. Das ist genau. Richtig.
ISS Vanguard bist du ja aufgrund meiner Lobeshymne, bist du ja dann auch eingestiegen. Aber genau, nicht All-In.
noch direkt nach der Aufnahme abends bin ich gleich noch eingestiegen. Hab dann auch kurz mit mir gehadert, nehme ich diese Erweiterung dazu oder nicht. Ich habe sie ja erstmal weggelassen.
Aber ein bisschen FOMO ist es ja trotzdem. Ich meine, du bist trotzdem ja eingestiegen, weil du
ja, das stimmt.
Dachtest, bevor es zumacht, gehe ich noch schnell rein und hol's mir. Also es war zwar kein All-In-FOMO, aber es war zumindest die Angst, dann doch das Spiel zu verpassen, wenn es dann ausgeliefert wird.
Das ist richtig.
Ja, dann sind wir auch bei der zweiten Frage im Grunde schon gewesen. Die haben wir jetzt im Grunde für dich schon beantwortet eigentlich. Und zwar, bist du immer auf der Jagd nach dem neuesten Spiel, willst immer das neueste Spiel direkt besitzen. Und da bist du ja deutlich ein Kandidat für, glaube ich.
Ja, das ist halt, dann ist dann die Grenze zwischen FOMO und ich kaufe gern Sachen, ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen fließend. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine das andere auslöst oder umgekehrt. Also, ja,
hast du denn das Gefühl, dass du ein Spiel dir auch deswegen vorbestellst, weil du denkst, dass vielleicht zumindest bei der Erstauflage du leer ausgehen könntest?
Ja, das kann auch mal passieren. Aber das ist jetzt nicht der Grund, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier was vorbestellen, weil sonst kriege ich es nicht. Also ich will es halt haben. Aber das ist nicht die Angst davor, dass ich es nicht mehr kriegen könnte.
Ja, das ist bei mir im Grunde ähnlich. Also wenn ich ein Spiel vorbestelle oder direkt nach Erscheinen mir hole, dann ist es nicht, weil ich sage, ich habe Angst, dass ich es verpassen könnte, sondern in den meisten Fällen ist es einfach nur, weil ich es jetzt gerne haben will und gerne spielen will.
Genau.
Ich glaube, ich habe jetzt in der näheren Vergangenheit habe ich nur einmal ein Spiel gekauft, wirklich aus FOMO-Gründen, also wirklich jetzt im Handel gekauft, und das war Cthulhu Wars. Das war einfach nur, weil ich dachte, ich krieg meinen Bletch wahrscheinlich eh nie, und die geringe Stückzahl, die dann quasi von Pegasus kam, die wird wahrscheinlich direkt ausverkauft sein, dann wird es wahrscheinlich nie wieder nachgedruckt. Und das war dann so der Grund, warum ich da dann zugeschlagen habe und mir halt zwei Erweiterungen und das Grundspiel gekauft habe.
Ach so, guck mal, das wusste ich ja noch gar nicht. Das war ja ein Geständnis gerade.
Nö, das habe ich eigentlich schon vorher zugegeben. Hast mir nicht zugehört.
Echt? Na, wie immer.
Ja, das habe ich mir gekauft.
Ach so, guck an. Also ja, ich bin sehr anfällig dafür zu gucken, was kommt so raus, was könnte so im weitesten Sinne meinen Vorstellungen und meiner Kragenweite entsprechen, und dann bestelle ich mir das auch vor, natürlich. Aber wie gesagt, das ist jetzt weniger die Angst, es zu verpassen. Also die Angst, es zu verpassen, ja, ist dann schon eher manchmal ein Grund, um in Crowdfunding einzusteigen.
Ja, bei mir auch, genau. Oder halt, okay, was schon ein bisschen FOMO ist, ist dann auf der Messe, ne? Also wenn dann ein Spiel irgendwie noch nicht im Handel ist und auf der Messe schon erscheint, dann ist es schon ein bisschen bei mir FOMO, dass ich sage von mir so, okay, ich habe jetzt Angst, dass ich es auf der Messe quasi verpasse und dass ich es dann quasi nicht als Erster oder als einer der Ersten habe. Und dann ist das schon so ein bisschen FOMO.
Ja klar, das ist Messe. Das ist einfach nur, Messe halt. Ganz besondere Stimmung, ganz besondere Atmosphäre. Und ja, stimmt. Aber natürlich, eigentlich wissen wir dann, dass zumindest jetzt die Erscheinungen, die so in Deutschland sind, von deutschen Verlagen und so, dass die ja in der Regel dann nach der Messe oder spätestens im Dezember vor Weihnachten oder nach Weihnachten eigentlich auch alle verfügbar sind, ja. Aber klar, deswegen geht man zur Messe, ne? Um sich die Sachen anzugucken und natürlich auch das eine oder andere mitzunehmen.
Ja. Tja, jetzt kommt ein bisschen eine schwierigere Frage eigentlich, und zwar, ob wir Vor- oder Nachteile darin sehen. Also ich persönlich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, wie man da wirklich einen Vorteil sehen kann. Also letztendlich ist ja das Ganze ein Spiel mit der persönlichen Angst. Also die Angst, was zu verpassen, die Angst, dass man es nicht mehr bekommt, die Angst, dass man vielleicht viel Geld ausgeben muss im Nachhinein, um es zu bekommen, wenn man es haben will. Und ja, letztendlich, ja, man könnte vielleicht sagen, es ist ein Vorteil, dass wenn man alles direkt kauft und gleich all in geht, dass man dann halt, wie gesagt, im Nachhinein nicht mehr ausgeben muss oder sich nicht ärgern muss, dass man was verpasst hat oder das nicht mehr bekommt. Das ist natürlich vielleicht ein Vorteil daran, dass man sofort all in geht. Allerdings würde ich schon eher sehen, dass die Nachteile überwiegen.
Sehe ich genauso. Also wenn man sich Dinge kauft, einfach aus Angst, dass die später nicht mehr verfügbar sind oder so, dann ist es doch, ich denke mal, ist es doch in der Regel so, dass die Nachteile doch eigentlich eher überwiegen, üblicherweise. Also das fängt ja schon bei Crowdfunding zum Beispiel an mit den Preisen. Also wenn man jetzt irgendwo in irgendwas einsteigt, das fängt ja dann an, wie jetzt hier ISS Vanguard, ne, fängt so an, so 99 Euro Corebox, denkst du dir so, ach ja, komm, oder 99 Dollar, sagst du dir, ach ja, komm, 99 Dollar, ist nicht wenig, aber da wird ja schon viel für geboten, und da sind ja die Stretch Goals mit dabei und hast du nicht gesehen. So, und dann bist du dann in diesem Pledge Manager, und dann heißt es dann so, dann hast du hier noch eine Erweiterung für 15 Euro, dann auch hast du 25 Euro, da hast du dann irgendwelche realistischen Ressourcentoken, dann hast du da noch irgendwo was aus Metall, irgendwelche Münzen, dann hast du dies, dann hast du jenes, dann hast du noch Sundrop oder nicht, und dann sagst du so, ja, will ich alles haben, klick, 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 und dann steht unten drunter so, das macht dann jetzt, keine Ahnung, 300 Dollar, und dann sagst du dir, ja gut, da kriege ich ja auch ganz viel für, und dann kommt nochmal Shipping oben drauf, 50 Dollar, wo du dann am Ende denkst, okay, wenn du dann wieder wach wirst irgendwann, dann denkst du dir, hey, jetzt habe ich da gerade $350 ausgegeben, ja.
Die Zeiten, dass es günstiger ist, sind ja teilweise eigentlich schon vorbei, ne? Ich meine, es gibt immer noch Ausnahmen, klar. Also jeder, der bei Frosthaven eingestiegen ist damals für knappe $100 und jetzt den Preis sieht, der für die deutsche Version fällig wird, der freut sich natürlich, dass er damals drin war. Aber
waren das nur $100?
Ja, ich glaube, war ein bisschen mehr, aber zumindest war es deutlich weniger, als was jetzt quasi für die deutsche Version fällig werden wird. Aber in den meisten Fällen ist ja wirklich so, dass viele der Spiele, die dort dann gekauft wurden, im Handel allein durch halt irgendwelche Rabattaktionen oder sonst irgendwas dann deutlich günstiger sein werden als die Kickstarter. Ja, die haben dann oft vielleicht ein, zwei Sachen nicht, aber der Preisunterschied ist dann schon noch teilweise echt heftig, ne?
Ja, also manchmal hat man ja auch eine gewisse Sprachbarriere vielleicht. Vielleicht nicht selber, aber Mitspieler. Also zum Beispiel damals Rising Sun. Ja, Rising Sun, das war, glaube ich, meine erste Seaman-Kampagne. Da bin ich dann eingestiegen, auch eigentlich alles mitgenommen. Und dann kam das so nach und nach. Es kam, glaube ich, ja auch in zwei Wellen. Oder kam das in einer Welle? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Riesenpaket. Und dann hast du dann irgendwie mit Mitspielern versucht, irgendwie so, hey, hier, das ist der neue, ganz neue, heiße Stuff, ja, den können wir mal ausprobieren. Und dann immer, ja, das ist ja Englisch. Und dann siehst du, ja klar, ist Englisch, aber hey, das ist doch ganz einfach. Hier, guck mal, da steht nur hier so ein paar Wörter. Und so. Aber du kriegst es dann teilweise auch gar nicht auf den Tisch. Und was führt das dann? Irgendwann kommt dann bei Asmodee die deutsche Version und dann denkst du dir so irgendwo in einem Angebot, dann kaufst du dir mal das Grundspiel, ne? Und dann hast du die Stretch Goal Box, immer noch Englisch. Und dann denkst du dir, ah, ich habe ja noch ein paar Erweiterungen hier. Und dann kommen die plötzlich auch alle auf Deutsch. Dann denkst du dir, ach ja je, hätte ich ja gar nicht so viel, ne? Also in dem Moment, wo es dann kam, war das so ein sehr gutes Gefühl, so ja, ich hab's, ne? Und dann irgendwann so im Laufe der Zeit merkst du so, eigentlich war es gar nicht so sinnvoll. Eigentlich hätte man auch einfach warten können, ja.
Ja, da will ich jetzt auch noch eine persönliche Frage dazwischen schieben. Und zwar, hast du vielleicht das Gefühl oder glaubst du, dass manche Verlage absichtlich damit spielen, dass sie quasi den Kunden absichtlich das Gefühl geben, wenn du jetzt nicht kaufst, verpasst du was?
Also es würde mich wundern, wenn es, ich kann jetzt nicht sagen, wenn es nicht immer so wäre, aber natürlich spielt aus Marketing-Gesichtspunkten dieses FOMO, ich glaube nicht nur in der Brettspielszene, schon eine gewisse Rolle. Ja.
Aber ist es nicht verwerflich? Ich meine, wir reden ja oft davon, wie nett und lieb doch die Brettspielblase ist, dass alle da irgendwie sich gegenseitig unterstützen und dass ja auch die Verlage untereinander nett sind und dass die auch immer so lieb zu den Leuten sind und mit denen nett reden und den Leuten helfen und Ersatzteile schicken und wie auch immer. Und gleichzeitig, wenn sie das wirklich dann mit Absicht machen, dass sie mit Absicht halt quasi schüren, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt kaufen, ansonsten verpasse ich was, dann ist es ja eigentlich schwierig.
Ich glaube nicht, dass da jemand sitzt und jetzt den Plan ausheckt, irgendwie einen FOMO-Hype zu generieren, um jetzt zu gucken, dass er möglichst viel verkauft. Aber natürlich ich glaube daran, dass einige oder dass hier und da schon, ich will nicht sagen, künstlich verknappt wird, aber schon darauf hingewiesen wird, so, jetzt gibt's hier eine Vorbestellung und es muss klar sein, also wenn die Vorbestellung vorbei ist, dann gibt's das nicht mehr. Also danach kriegt ihr das bei uns nicht mehr. Ja. Andere sagen dann, ja, wir machen jetzt hier eine Vorbestellaktion und dann wird's danach aber auch noch in den regulären Handel wohl kommen, aber genau wie viel und so, das wissen wir dann nicht, ne? Und dann ist es so, die erste Auflage ist dann ratzfatz ausverkauft, ja, und dann sitzen alle da und denken sich, kommt noch eine zweite, kommt noch eine zweite, kommt noch eine zweite und dann kommt auch noch eine zweite, aber man wusste es natürlich nicht, ja.
Ja, aber nicht immer. Ich meine, es gibt ja auch durchaus ein, zwei Verlage, die von vornherein sagen, wir machen eine Auflage von 1000 Stück und dann nie wieder.
Gut, klar, ja.
Ich meine, da habe ich schon das Gefühl, dass man ein bisschen so mit dem FOMO auch spielt, ne. Also, um halt auch mal vielleicht ein Spiel unter den Mann zu bringen, das vielleicht nicht ganz so gut ist, wie vielleicht manch anderes Spiel von dem Verlag. Und indem man halt die Auflage klein hält und sagt, mehr als 1000 gibt's nicht, greifen erstmal alle zu und gucken dann nachher, ob es gut war oder nicht gut war. Ja, aber ich meine, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Gibt's ja jedes Jahr gibt's ja so ein Event, wo dann quasi eine geringe Stückzahl von Taschen mit Spielen verkauft werden. Da greifen dann auch viele erstmal zu und im Nachhinein denken sie sich so, ich habe ja eigentlich schon fast alles und war ja genau, klar, dass das, was da drin ist, eigentlich gar nichts für mich ist.
Ja.
Aber das ist ja auch so ein bisschen FOMO, ne? Also letztendlich, ich meine, Kickstarter ist es, glaube ich, bei fast allen Spielen so. Also jedes Spiel, was Exclusives hat, was nur im Kickstarter drin ist, ja, man könnte natürlich mal nett ist sagen, ja, sie wollen halt den Leuten, die sie da beim Realisieren unterstützen, wollen sie was Gutes tun, könnte man sagen. sagen. Oder man könnte halt sagen, ja, die wollen die Leute dadurch angeln, dass die Leute Angst haben, etwas nicht zu bekommen, wenn sie jetzt nicht im Kickstarter einsteigen. Also das ist ja, ich meine, vor allem bei großen Verlagen jetzt wie den erwähnten Simon, ne, die bräuchten ja nicht den Kickstarter, um es zu veröffentlichen. Die könnten auch einfach es drucken lassen und verkaufen.
Ja.
Ja, die haben das Geld. Und sie machen es aber nicht, weil sie mit diesen FOMO-Ding schon ein bisschen spielen, weil sie denken, jetzt die Leute steigen da ein, bezahlen da viel Geld, kaufen jede Menge Erweiterungen, die sie nicht brauchen, weil sie Angst haben, was zu verpassen.
Ja, klar.
Und das ist ja bei vielen Kickstartern dann so, ne? Und es ist dann vielleicht schon eher ein bisschen, ja, ob das vielleicht ein bisschen unmoralisch.
Ja, also wenn es kleinere Auflagen sind, ich weiß nicht, ob das dann zwingend der Hype um FOMO sein muss. Da spielen natürlich auch andere Sachen rein. Also wenn du halt irgendwelche mehr oder weniger Special Interest Spiele machst, die jetzt nicht so sehr im Mainstream verortet sind, ja, in Anführungszeichen, dann hast du natürlich auch ein gewisses Risiko. Ja, und wenn du dann da mal eben 10.000 Stück von produzierst, wo du gar nicht weißt, wie viel du loskriegst, ja, da macht es natürlich schon Sinn, dass die Auflage klein gehalten wird. Ich bin da ja absolut auch kein Experte, was das angeht. Also das, da sollen andere sich drüber unterhalten. Fall.
Aber du könntest ja auch sagen, okay, pass auf, ich mache Vorbestellungsaktionen und wenn halt dann statt 1.000, 1.500 ein Spiel haben,
klar,
dann ist auch gut. Aber wenn man halt von vornherein sagt, okay, 1.000, mehr gibt's nicht, ist es ja schon ein bisschen das Spiel mit, jetzt musst du kaufen, sonst kriegst du es halt nicht. Und,
ja klar, so eine Vorbestellungsaktion könnte man
vorschlagen. Genau, es ist halt auch ein bisschen FOMO ist dabei, denke ich mal.
Aber da gab's jetzt ja auch dort gab's ja jetzt die ein oder andere Crowdfunding-Aktion auch über die Spieleschmiede, ja, mit Oranienburger Kanal oder Gamefound.
Ja, dann gibt's auch mehr als 1.000 Spiele, genau, ja.
Oder ich sehe es bei mir, ich bin irgendwie eingestiegen bei Etherfields zum Beispiel, ist jetzt gerade ein ganz aktuelles Thema, weil ich habe noch mal selber nachgeschaut, weil ich konnte es selber nicht glauben, die Kampagne lief im Sommer 2019. Das ist also jetzt fast 4 Jahre her. Und ich selbst, ich weiß gar nicht, ob ich da all in gegangen bin. Ich hatte irgendwie das Grundspiel und die Stretch Goal Box und dazu noch irgendwie die Kreaturen von Etherfields und noch die 2 Erweiterungen. So, mit Split Shipping habe ich da irgendwie 230 Euro ausgegeben. Anfang 2022, da war also dann 2,5 Jahre nach der Kampagne, kam dann mal das Grundspiel mit den Creatures und die Second Wave mit Stretch Goals und Erweiterungskampagnen kam jetzt letzte Woche Freitag, kam das an. Also, fast 4 Jahre und eine Pandemie später war dann Etherfields komplett. Und das kann man jetzt beobachten in Social Media. Jetzt werden die Flohmärkte geflutet von Second Waves oder auch First Waves Etherfields, weil die Leute teilweise ihr Grundspiel schon vor letztes Jahr verkauft haben. und jetzt haben sie quasi ihren Rest bekommen, weil das Spiel ihnen einfach nicht gefallen hat.
Das ist der perfekte Übergang für die letzte Frage, ob wir schon mal heißer sehnte Neuheiten den Kauf im Nachhinein bereut haben.
Ach, schon ganz oft.
Natürlich. Ja, aber hier ist ja Etherfield ist ja das perfekte Beispiel im Grunde, ne? Das ist ja eine Sache, die ich dann gespielt habe, nicht gut fand und direkt wieder verkauft habe. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich jemanden gefunden habe, der mir vertraut, der mir das Geld für die erste Wave und die zweite Wave quasi direkt bezahlt hat und ich ihn jetzt das zweite weitergeschickt habe. Aber es hätte ja auch sein können, dass ich im Grunde auf dem ersten erstmal sitzen bleibe, weil ich meine, ich würde den ersten Wave allein nicht verkaufen, weil das ja keinen Sinn für mich macht. Da habe ich den zweiten Wave zu Hause und kann weder verwenden, noch vielleicht finde ich keinen Abnehmer. Und deswegen musste ich das Gesamtpaket verkaufen, bevor es da war. Hm. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Also da habe ich dann schon ein bisschen bereut, dass ich dort all in gegangen bin. Da hätte ich mir halt schon gedacht, hätte ich mal lieber nur das Grundspiel geholt. Das hat auch gereicht. Allerdings ist natürlich vor allem bei so einem Spiel, wo es um eine Geschichte geht, da ist ja vor allem das Problem, dass man halt denkt, okay, wenn die Geschichte toll ist und ich es gut fand und ich will weiterspielen, dann habe ich halt nicht die nächsten Teile, habe ich nicht die Fortsetzung, wie es weitergeht. Und dann hätte man halt schon ein bisschen Angst, was zu verpassen. Das ist halt dieser Gedanke, ja, wenn es gut ist und ich kauf's nicht, dann werde ich im Nachhinein denken, scheiße, hätte ich es mal gekauft.
Ja, und jetzt also bei Etherfields zum Beispiel ist ja auch noch überhaupt nicht klar, also ich weiß es zumindest nicht. Tainted Grail zum Beispiel ist ja bei Pegasus vertrieben worden. Auch die Erweiterungskampagnen sind bei Pegasus inzwischen erschienen. Ja? Bei Etherfields weiß ich es nicht. Ja, wenn dir jetzt Etherfields gut gefallen hätte, ja, dann wäre es möglicherweise so, dass du tatsächlich irgendwie nur über einen wahrscheinlich vergleichsweise hohen Sekundärmarktpreis an die Sachen rangekommen wärst. Oder, ja gut, wer weiß, was noch passiert, nächstes oder übernächstes Jahr. Aber genau, das ist dann FOMO, ne?
Ja, ich glaube, dass zumindest Awakened Realms inzwischen die deutsche Version auch selbst vertreibt.
Ja.
Ich glaube, Nemesis Lockdown zum Beispiel, die kam in den deutschen Handel über Awakened Realms selbst.
Ja, ja, also stimmt, für Nemesis und für Nemesis Lockdown und auch für Lords of Hellas und auch für Tainted Grail und so, das passt alles. Aber für
Etherfields ist Teil 1 war ja Asmodee, die es vertrieben haben. Von Nemesis.
Ach so?
Also, ja, das war von Asmodee und dementsprechend, ich glaube, dass sie jetzt wirklich alles selbst machen, ist relativ neu. Vorher hatten sie ja, wie du schon sagst, Pegasus einen Deal mit Asmodee und jetzt machen die, glaube ich, ihre ganzen neuen Sachen immer eher selbst.
Ja, also.
Naja, aber du hast schon recht. Also man weiß nie, wann krieg ich's überhaupt? Kommt's in den normalen Handel wirklich? Zu welchem Preis kommt's in den Handel? Ja, werde ich irgendwie bereuen, irgendwas verpasst zu haben? Das sind halt.
Oder nehmen wir zum Beispiel so die ganz großen erfolgreichen Spiele bei auf Crowdfunding. Also ich habe selbst nie gespielt. Ich bin auch da nicht interessiert dran. Aber Kingdom Death Monster ist ja so ein Ding zum Beispiel, ja, wo irgendwo viele sehr begeistert drüber sprechen und boah, ist das super. Und das gibt's aber nicht zu kaufen. Also das gibt's halt nur über diese Crowdfunding oder eben über den Sekundärmarkt natürlich.
Nee, du kannst es, glaube ich, auch direkt bei dem Hersteller
von oder der Homepage kaufen. Kann man es da auch direkt?
Ja, okay. Ja, klappt, kannst du es auch kaufen. Aber ja, im normalen Handel gibt's es nicht.
Oder jetzt zum Beispiel, also Gloomhaven. Gloomhaven kam raus und war ja, glaube ich, wenn ich mich entsinne, schon ein großer Crowdfunding-Erfolg. Und dann haben auch alle gesagt, das wird niemals auf Deutsch erscheinen. Also, ja, weil das ist viel zu viel Text, viel zu viel. Das wird niemals auf Deutsch kommen. Und dann kam es doch, ja.
Ja.
Ich glaube, Too Many Bones war auch so ein Spiel, wo alle gesagt haben, das wird niemals auf Deutsch kommen. Das lohnt sich überhaupt nicht auf Deutsch. Also, die ganze Arbeit, das lohnt sich nicht, ja. Also, und im Endeffekt, naja, kommt's jetzt doch.
Ja, das ist auf jeden Fall, man weiß es halt nicht und klar, man kann es hoffen, aber im Endeffekt denkt man sich halt trotzdem, ich gehe lieber rein und hol's mir lieber da, auch vielleicht auf Englisch. Hauptsache, ich hab's erstmal.
Ja. Oder ich weiß nicht, es gibt doch Verlage, die gefühlt seit ein paar Jahren nur noch über Kickstarter ihre Spiele vertreiben. Relativ teuer und mit teils langen Wartezeiten in irgendwelchen Deluxified Editions, die man sonst bislang nirgendwo anders sonst kaufen kann. Ja. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber gut, es scheint ja Erfolg zu haben, sonst würden sie das ja nicht weitermachen. Ja, aber gut, muss man abwarten. Es gibt ja jetzt wohl eine runtergedampfte Version. Manchmal sind es auch die kleinen Sachen, ja. Ich mag ja das Spiel Carnegie. Und Carnegie war ja auch ein Crowdfunding, aber da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ich habe mir das dann auf Deutsch gekauft, als es im Retail erschienen ist letztes Jahr. Und dann gab es eine Erweiterung mit so kleinen Modulen. Startspieler kann versteigert werden, irgendwelche Startressourcen werden versteigert und so weiter und so fort. Dann natürlich mehr Gebäude, more of the same. Ja. Und dann bin ich zufällig in einem französischen Online-Shop darüber gestolpert und habe mich gefreut wie Bolle und gesagt, super, das mache ich, ja. Das besorge ich mir für gar nicht so viel Geld. Und jetzt kommt es bei Pegasus auf Deutsch. Ja? So die Erweiterung für Carnegie hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Spenden, Projekte und Abteilungen oder sowas. Und ich habe mir schön das PDF eingescannt, hab die Bezeichnung davon, ich glaube Französisch war es, von Französisch auf Deutsch umgeschrieben, ja, und wieder ausgedruckt. Stolz wie Bolle. Ja, jetzt kommt's auf Deutsch. Hätte ich einfach mal warten können, ja.
Jetzt haben wir ganz selbstkritisch über unsere FOMO-Probleme geredet. Hast du denn vor, das zu ändern? Hast du denn vor, dich zu ändern?
Ja. Ja, Ronny, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich möchte man immer rational handeln und möchte das Hobby weniger kostenintensiv halten. Aber irgendwo macht's ja, also so ein bisschen macht's einem ja auch Spaß. Also so, ne? Es ist ja nicht nur, ein bisschen macht's ja auch Spaß, so immer mal zu gucken, was gibt's Neues, wo könnte man vielleicht mal und wo könnte vielleicht was sein, was einen sehr interessieren könnte. Und ich kann das aber immer so schwer von FOMO trennen, also das ist bei mir nicht immer zwingend FOMO, ja. Also wirklich die Angst, etwas zu verpassen, ganz ehrlich, die habe ich eher selten in Bezug auf Brettspiele. Ja. Das ist eher selten der Auslöser, dass ich die Angst habe, was zu verpassen.
Was ist dann der Grund, dass du dir die Erweiterung alle mitkaufst?
Naja, ich denke mir halt, da ist die Erweiterung, die gibt's nicht auf Deutsch, also kaufe ich sie jetzt auf.
Ich meine generell bei allen Spielen, wenn du dir ein Spiel kaufst und direkt 3-4 Erweiterungen mitkaufst. Was ist der Grund dafür, wenn du ja eigentlich weißt, dass du sie wahrscheinlich nicht spielst? oder sehr unwahrscheinlich ist, dass du das spielst. Oder da könntest du ja auch kaufen, nachdem du das Grundspiel gespielt hast und gut findest. Aber warum kaufst du ein Grundspiel direkt mit Erweiterung?
Ja, das ist aber nicht der Grund FOMO. Das ist der Grund, nicht besonders rationale Kaufentscheidungen zu treffen.
Okay.
Also das ist eher so,
du hast keinen bisschen Hintergrund, dass du Angst hast, dass wenn du jetzt das Grundspiel nur kaufst, dass dann die Erweiterung nicht mehr verfügbar sein könnten irgendwann.
Nein. Also fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Möglicherweise gab es das auch mal auf einzelne Spiele bezogen, aber nee, eigentlich nicht. Sondern man nimmt's halt mit, weil man sich denkt, ja, das ist der Spaß der künftigen Generation, den ich kaufe.
Also ich würde ja schon sagen, dass bei mir der Grund für manche Erweiterungen, die ich direkt mitkaufe, wenn ich sie direkt mitkaufe, dass es schon dann eher die Angst ist, dass wenn ich das Spiel gut finde und toll finde, dass ich an die Erweiterung dann nicht mehr rankomme. Ja. Das ist eher der Grund, warum ich es direkt kaufe. Also normalerweise, wenn ich diese Angst nicht hätte, würde ich auf jeden Fall nur das Grundspiel kaufen und würde mir dann die Erweiterung später kaufen.
Und du kaufst die Erweiterung aber, weil du Angst hast, dass es sie dann später nicht mehr gibt?
Wenn ich ein Spiel direkt mit Erweiterung kaufe, also ist ja nicht immer der Fall, weil es gibt ja nicht immer direkt eine Erweiterung dazu. Eben. Aber wenn ich ein Spiel mit Erweiterung direkt kaufe, dann die Angst, dass ich es vielleicht ansonsten nicht bekommen würde. Also ich meine, ich war ja mal kurz davor, mir ein Spiel auf der BerlinCon zu kaufen, weil es hieß, ja, es gibt nur ein paar Exemplare und ja, hier gibt es ein Paket mit Erweiterung. Da habe ich ja lange überlegt, ob ich das Spiel mit Erweiterung komplett kaufen soll einfach. Ja, obwohl ich das Grundspiel zu dem Zeitpunkt erst einmal gespielt hatte und zwar gut fand, aber es jetzt auch nicht der Hit war, den ich jetzt in meinem Regal unbedingt brauche. Und dann ist es halt schon so ein bisschen dieses Gefühl von, oh, der hat jetzt gesagt, er hat nur noch 3 Exemplare, dann ist der Print dran auch durch, dann hat er gar nichts mehr und so.
Und ja, aha, da hat also jemand mit deinem FOMO gespielt.
Genau. Und ja, das ist dann so für mich eher der Grund, warum ich sage, ich kaufe gleich die Erweiterung mit. Ja, also dass ich halt dann wirklich sage, okay, ich habe hier Angst, dass ich am Ende dann nicht bekommen könnte, wenn ich es doch will. Und das ist für mich eigentlich sogar, wenn ich wieder immer davon ausgehe, dass ich es mit dem Grundspiel kaufe, ist das eigentlich der einzige Grund, warum ich es mit dem Grundspiel direkt kaufe. Ich meine, klar, andere Erweiterungen, die irgendwie ein Jahr später oder 2 Jahre später kommen, haben damit nichts zu tun. Dann habe ich das Spiel meistens schon gespielt und sage, oh, ich finde es cool, ich will auch die Erweiterung haben. Aber wenn ich halt hingehe und es direkt mitkaufe, dann ist es schon ein bisschen FOMO. Und manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht ein Spiel gar nicht oft gespielt habe. Es kommt eine Erweiterung raus und die Erweiterung tut angeblich nur mehr vom selben bringen. Auch dann würde ich manchmal denken, vielleicht kaufe ich mir die nur, weil ich Angst habe, dass sie irgendwann nicht mehr da sein könnte, wenn ich sie dann doch haben will. Also ein bisschen muss ich schon selbstkritisch sagen, ist es, glaube ich, dabei. Es ist nicht der Hauptgrund, warum ich Spiele kaufe, aber es spielt schon mit, warum ich manchmal zu viel kaufe. Also zu viel von einem Spiel.
Aber wo fängt FOMO an und wo hört
Kaufsucht auf?
Kaufsucht, nee, Completionist oder wie sagt man auf Deutsch? Jemand, der halt gerne was alles komplett hat. Alles komplett haben will. Das ist ja vielleicht auch schon eine Art von FOMO. Also natürlich, wenn du es dann runterbrichst, dann ja, dann ist FOMO ein ständiger Begleiter. Also jetzt nicht, ich meine das nicht zu negativ jetzt, sondern...
Also ich für meinen Fall jedenfalls glaube, dass ich da schon von betroffen bin durchaus und ich möchte es auch zukünftig anders da tun, handhaben. Also vor allem bei den wirklich großen Spielen, die dann haufenweise Erweiterungen haben, da versuche ich inzwischen nicht unbedingt alles zu nehmen. Also wenn man zum Beispiel mal Ankh nimmt, dann habe ich zum Beispiel dort das Grundspiel und die Stretch Goals. Aber ich habe nicht die ganzen Erweiterungen. Ja, weil ich genau wusste, ich werde die Erweiterung wahrscheinlich gar nicht verwenden und gar nicht spielen. Ja, also zum Beispiel, ich habe hier Blood Rage in meinem Regal mit allem drum und dran, allen Pipapo. Ich habe die Erweiterung nie gespielt. Also ja, die 5 bis 6 Spielerweiterungen habe ich verwendet. Aber ich habe weder die Mystiker noch die Götter habe ich jemals gespielt. Das Grundspiel an sich hat mir schon so viel gebracht und so viel Spaß gemacht. Ja, ich habe die Promo-Figuren verwendet, also die Monster dann teilweise dazu gemacht. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber die beiden Erweiterungen habe ich nie gebraucht.
Und hey, weißt du noch, bei Blood Rage, wir sind mal eingestiegen in ein Pledge, da ging es eigentlich um das Blood Rage Computerspiel. Und dann gab es aber dazu noch Figuren für das Brettspiel, die es
sonst nicht gab. Das ist sinnvoll.
Das ist sinnvoll. Das hat nichts mit FOMO zu tun.
Nein, das waren ja Verbesserungen vom eigentlichen Grundspiel. Das ist okay. Das ist okay. Ja, wenn es jetzt da nochmal eine Erweiterung gegeben hätte, die hätte ich nicht geholt, glaube ich. Weil noch eine Erweiterung, wieder die ersten beiden habe ich schon nicht wirklich gespielt. Da brauche ich nicht noch eine. Also daher, ich versuche zukünftig dahingehend klüger einzukaufen, dass ich mir nicht mehr jede Erweiterung einfach kaufe. Allerdings habe ich vor allem immer noch das Problem bei sehr geschichtenträchtigen Spielen, dass ich da trotzdem nicht widerstehen kann.
Tainted Grail. Also,
ja, Tainted Grail oder
Gloomhaven,
oder
Frosthaven.
Destinies oder ja, sowas in der Richtung. Also wenn das irgendwie fortlaufende Geschichte hat oder mehrere verschiedene Geschichten auch, die aber halt irgendwie alle in diesem, ja, in diesem Genre, in diesem Überthema sind. Naja, auf jeden Fall, wenn das alles dann halt immer zusammenhängt, dann bin ich schon, ja, leider immer noch dabei, alles zu kaufen.
Angefixt.
Na gut, aber ich würde sagen, damit haben wir das Thema sehr ausführlich besprochen. Wir kennen das Problem, kennen, dass es relativ häufig ausgenutzt wird und damit gespielt wird natürlich auch.
Kann passieren.
Ja, aber so eine richtige Lösung dagegen haben wir nicht, ne?
Na, man sollte halt grundsätzlich, aber das gilt ja nicht nur fürs Brettspielen, gucken, dass man irgendwo ein bisschen bewusster konsumiert und einkauft und sich vielleicht nicht immer das FOMO-Engelchen auf die Schulter setzen lassen. Dass einem ständig reinflüstert, jetzt aber letzte Chance, ja. Du hast noch 2 Tage Zeit, mich zu unterstützen, ansonsten ist der Zug abgefahren.
Ja, ist auch schwierig. Ich meine, letztendlich können wir von den Verlagen ja auch nicht verlangen, dass sie jedes Spiel immer unendlich vorrätig haben.
Natürlich.
Ne? Also nicht. Ich meine, letztendlich, wenn man gerade so irgendwie ganz knapp den ersten Print ran gerade so verkauft bekommt, dann ist auch klar, dass sie nicht einen zweiten machen werden. Ne?
Klar.
Und dann, klar kann es für einzelne Personen dann ärgerlich sein, weil sie es nicht mehr bekommen oder nur teuer bekommen. Aber gleichzeitig kann man halt verstehen, wenn die Verlage sagen, ey, sorry, aber wir können damit kein Geld machen.
Es muss noch ein bisschen wirtschaftlich sein.
Ja, ich meine, den Black Fleet damals, ne? Also keiner wollte es haben, es wurde verramscht für 10 Euro oder 5 Euro oder sowas. Ne? Und jetzt will es jeder haben und es ist richtig teuer, wenn man es noch irgendwie bekommen will auf Deutsch.
Ja, da gibt es ja einige Beispiele. Denk mal an hier. Ich glaube, Village war auch sowas, ja. Vor allem mit der Erweiterung, die Port-Erweiterung, ja.
Ja, Erweiterungen sind ja auch oft der Fall, dass man da sie im Nachhinein dann schwer noch kriegt. Na gut, aber das ist jetzt ein eigenes Thema für sich, glaube ich. Lass uns das Thema hiermit beenden. Wir bedanken uns nochmal.
Genau, wir müssen alle ein bisschen bewusster konsumieren.
Genau, nochmal danke an den Dominik aus der Brettspielgalaxie für das Thema. Nochmal danke an den Christian von Spielstil, dass wir hier dran teilnehmen durften. Und wir freuen uns schon jetzt auf nächsten Monat auf das nächste Thema.
Auf jeden Fall.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster. Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auf Instagram unter @brettspielmonster.